DW Menschen und Märkte.
Deutsche und gutes Essen. Nach Ansicht zahlreicher Gourmets sind das zwei Begriffe, die nicht in einem Satz gleichzeitig auftreten können. Ob es stimmt oder nicht, ist aber inzwischen vollkommen egal, denn in Wirklichkeit nehmen viele Menschen und Organisationen Einfluss darauf, was wir essen. Darum dreht sich unser heutiger Freitagspodcast, zu dem Sie der Kollege Kaufmann herzlich begrüßt. Wir Deutschen, ja sogar wir Europäer, wir ernähren uns schlecht. So essen wir zu viel, zu oft, zu fettig und einfach immer nur ungesund. Ungesund für uns und vor allem ungesund für die Umwelt. Aber haben wir wirklich die freie Wahl, was wir essen und trinken? Tatsächlich bestimmen die EU-Politik und eine einflussreiche Industrie bei unserem Speiseplan kräftig mit, hat Samuel Jakisch herausgefunden.
Guten Appetit allerseits.
Danke. Danke.
Lasst dir schmecken.
Ja, wenn es so schmeckt, wie es aussieht.
Da kommt Schwung in Ihren Kartoffelsalat.
Und gleichzeitig wird es knusprig und saftig.
Ja, das ist ja gerade das Gute daran.
Alles bunt und knackig umhüllt.
Und das für'n Taschengeld.
Geht es nach der Werbung, die uns täglich auf allen Kanälen erreicht, dann haben wir, wenn es um unsere Ernährung geht, eine schier endlose Auswahl. Aber das stimmt nicht ganz, denn was wir essen und trinken, das ist nicht ganz unsere freie Entscheidung, sondern bei unserem Speiseplan reden Politik und Industrie kräftig mit.
Thank you. It's a great honor to be here today to present this work.
Eigentlich wäre alles ganz einfach. Bis zu 10 Milliarden Menschen könnten wir ernähren, ohne das Klima und die Ökosysteme unseres Planeten zu schädigen. Das behauptet die Eat Lancet-Kommission. Das sind 37 Forscher aus 16 Ländern. Ernährungsmediziner, Nachhaltigkeitsforscher, Agrarwissenschaftlerinnen. Vor einem Jahr stellt die Kommission in Oslo eine Art Welternährungsplan vor. Mit einem Ergebnis, das der Ernährungswissenschaftler Professor Michael Krawinkel von der Uni Gießen nicht überraschend findet.
Nämlich eben einen hohen Anteil an Gemüse, Früchten, Vollkornprodukte und generell ungesättigte Fette und nur wenig an sogenanntem rotem Fleisch, verarbeitete Fleischprodukte, Lebensmittel, denen Zucker zugesetzt wird, ausgemahlene Mehle und stärkehaltige Gemüse. Das wären so die Grundlinien. Und die finden Sie praktisch in den bisherigen Empfehlungen in Deutschland auch schon.
Von diesem Ideal ist die Realität in unserem Kühlschrank aber weit entfernt. Und das liegt auch an der EU und ihrer Ernährungspolitik. Martin Häusling ist selbst Biobauer und sitzt seit 10 Jahren für die Grünen im Europaparlament, im Umwelt- und im Agrarausschuss.
Dass da eine Menge Milliarden an Steuergeldern hintersteht, ich glaube, das vergessen halt viele draußen, die sich denken, ja, das ist der Bauer und der produziert was. Nein, der Prozess ist politisch gesteuert.
60 Milliarden Euro pro Jahr verteilt die EU über ihre gemeinsame Agrarpolitik direkt oder indirekt an Landwirte und die Agrarindustrie. Das ist der größte Posten im EU-Haushalt. Der Grund dafür hängt mit Europas Geschichte zusammen. Die europäischen Gemeinschaften entstehen in den 1950er Jahren, noch unter dem Eindruck der Nachkriegszeit.
Essen war teuer, war knapp. Und das Ziel tatsächlich auch der ersten EU-Agrarpolitik war, die Leute billig satt zu machen. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
Über die Jahrzehnte wurden Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung immer weiter industrialisiert. Das ermöglicht billigere Preise. Und wer weniger Geld für Essen ausgeben muss, dem bleibt mehr für anderen Konsum. Die Milliarden der europäischen Agrarpolitik sind also auch eine Art Konjunkturbeihilfe und eine Sozialleistung. Denn ohne dieses Geld wären viele Bauernhöfe längst pleite. Norbert Linz möchte, dass das so bleibt. Er ist CDU-Politiker und Vorsitzender im mächtigen Agrarausschuss im Europaparlament.
Die andere Frage ist aber, die man nicht ganz aus dem Blick verlieren darf, zum anderen Einkommenssicherung für die Landwirte. Und das weiß ich, dass das umstritten ist, aber da bleibe ich dabei, dass das ein Element bleiben muss der europäischen Agrarpolitik.
Es sind also ökonomische Motive, aus denen die Europäische Union zum Beispiel Fleisch-, Zucker- und Weinproduktion fördert und damit auch eine teilweise ungesunde Ernährung ihrer Bürger. Zwar soll die EU laut Artikel 168 der Lissabonner Verträge in allen Politikfeldern ein hohes Gesundheitsschutzniveau sicherstellen. Aber freier Handel und Wachstum seien ihr schon immer wichtiger gewesen, sagt die Politikwissenschaftlerin Charlotte Godziewski von der britischen Universität Sheffield. Das Produkt Lebensmittel solle in der EU zwar sicher sein, erst recht nach BSE-Krise und Pferdefleischskandal, aber nicht zwingend auch gesund oder ökologisch nachhaltig.
Zum Beispiel, als Schweden und Finnland in den 90er Mitgliedstaaten wurden, mussten sie sich stark durchsetzen, um ihre restriktive und gesundheitsberücksichtigende Alkoholpolitik zu erhalten, weil die EU das am Anfang als unfaires Handelshemmnis sah.
Die EU ist eine Wirtschaftsunion. Ihr oberstes Ziel ist Wachstum. Das führt zu Überproduktion. Europa ist heute der größte Lebensmittelexporteur der Welt. Auf EU-Ebene lasse sich gesundes Essen aus nachhaltiger Produktion allein dann durchsetzen, sagt Charlotte Godziewski, wenn es nach Logik der Märkte auch einen Mehrwert verspricht.
Leider ist die Art und Weise, wie ein EU-Mehrwert geschätzt wird und wie das verstanden wird, ziemlich eng definiert. Und bezieht sich auf den größeren EU-Prioritäten, die hauptsächlich um Wirtschaftswachstum gehen. Und diese sind natürlich nicht angemessen, wenn man als Ziel gesellschaftlichen Wohlbefinden und Nachhaltigkeit nehmen will.
Der Grüne Martin Häusling erlebt das in seinem Alltag als Agrarpolitiker so.
Also wenn jemand heute kommt und sagt, wir müssen die Schweineproduktion reduzieren, dann kommen Ihnen am nächsten Tag sämtliche Vertreter der deutschen Bauernschaft, der Schlachthöfe und weiß ich was und sagen, ah, das geht nicht, wir haben dann aber so und so viele Arbeitsplätze weniger. Obwohl es ja gesellschaftlich völlig logisch wäre, dass wir weniger Schweine halten, auch wegen der Gülleproblematik. Wenn Sie heute weniger Milch produzieren, dann stehen Ihnen am nächsten Tag im Büro 20 weinende Funktionäre von der Molkereiindustrie und sagen, das geht nicht, dann stirbt eine ganze Branche. Da stehen wirtschaftliche Interessen hinter, die nicht klein sind, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich suche mir aus, was mir gefällt.
Die haben Mütter schon von ihren Müttern bekommen.
Unendlich lecker.
Da hat man den puren, ursprünglichen Geschmack der Natur.
Knapperleicht.
Ja klar, schmeckt auch super.
Erlaubt ist, was Genuss in Wohlfühlen verwandelt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please.
Wir starten in eine erneute Agrarausschuss-Sitzung. Wir haben einiges.
Bei der Ernährungs- und Gesundheitspolitik der EU hat die Nahrungsmittelindustrie ein gewichtiges Wort. Immer wenn neue Verordnungen und EU-Richtlinien entstehen, sollen alle Betroffenen gehört werden. Sogenannte Stakeholder, also NGOs oder Umwelt- und Verbraucherverbände. Aber auch Industrievertreter wie Dirk Jacobs vom einflussreichen Verband Food Drink Europe. Er spricht für den zweitgrößten Exportsektor überhaupt in der EU.
We are also member of several of commission working groups and advisory committees, etc.
Wir sind Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen und beratender Komitees bei der EU-Kommission. Dort werden wir nach unserer Sicht gefragt. Damit gehen wir dann zurück in unsere eigenen Gremien, wo unsere Mitglieder ihre Erwägungen diskutieren. Und natürlich sehen wir als Industrieverband die Dinge hauptsächlich aus geschäftlicher Perspektive.
Nahrungsmittelproduktion in Europa ist hochindustrialisiert. Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt bietet jede Verarbeitungsstufe eine weitere optimierbare Gelegenheit zur Kapitalisierung. Der Faktor Gesundheit komme dabei zu kurz, bemängelt Nikolai Puschkarev. Auch er ist ein Stakeholder. Er lobbyiert in Brüssel für die Verbraucher- und Gesundheitsorganisation European Public Health Alliance. Die Art von Essen, die etwa 2/3 des Supermarktes ausfüllt, basiert auf sehr billigen Grundzutaten wie Mais, Weizen, Soja. Dazu kommen dann Zucker, Salz, Fett, um es schmackhaft zu machen, aber üblicherweise nur wenig nahrhaft. Diese ultraverarbeiteten Lebensmittel durchlaufen mehrere Stufen der Wertschöpfung. Mit jeder Stufe entstehen neue, rechtlich geschützte Interessen. Umso schwieriger wird es, den Prozess zu verändern. Das führt dazu, dass wir in diesem System eingesperrt sind. Für eine gesundheitsbewusste Regulierung sprechen auch ökonomische Argumente. Denn so billig ungesunde Ernährung an der Supermarktkasse auch sein mag, sie verursacht Kosten an anderer Stelle, die in der Regel die Allgemeinheit zahlen muss. In Form von Trinkwassergebühren, Umwelt- und Artenschutz, vor allem aber über das Gesundheitssystem.
Die Idee ist weit verbreitet, dass man sich entscheiden muss. Entweder für die Wirtschaft oder für Umwelt und Gesundheit. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt sehr wohl Wege, beides zu erreichen.
Gesundheit ist der zweitgrößte Ausgabenposten aller EU-Staaten und verbraucht etwa 10% ihrer Wirtschaftsleistung. Am teuersten ist der Kampf gegen Krankheiten, für die schlechte Ernährung häufig mitverantwortlich ist. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Eine gesündere Ernährung seiner Bürger wäre für den Staat also durchaus ökonomisch attraktiv. Und weniger Fleisch, weniger verarbeitete Lebensmittel wären auch besser fürs Klima. Denn unser Ernährungssystem aus Produktion, Verarbeitung, Transport, Handel bis zur Abfallentsorgung verursacht nach Schätzungen des UN-Weltklimarates 25-30% aller Treibhausgasemissionen. Das könne so nicht weitergehen, finden auch konservative EU-Politiker wie Norbert Linz.
Wir müssen da jetzt einen Ausgleich finden, ne, zwischen den Interessen der Landwirtinnen und Landwirte und den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wobei ich da nicht sehe, dass das schwarz-weiß ist, also dass die einen zu 100% auf der einen Seite und die anderen zu 100% auf der anderen Seite sitzen, weil der Verbraucher hat ja mit seiner Kaufentscheidung einen wesentlichen Einfluss auf das, was auf den Äckern produziert wird. Und das ist ihm vielleicht manchmal nicht ganz so bewusst.
Weil die goldene Kraft der Sonne bestes Korn zum Reifen bringt.
Mutti, kriegen wir ein bisschen Schokolade?
Aber ja, ihr Schlauberger.
Schöne Kinderzeit.
Moment mal, da fehlt etwas.
Tatsächlich. Da fehlt etwas.
Wir wollen Coca-Cola haben, und zwar sofort.
Unser Essen ist ein Geschäft. Darin geben Politik und Produzenten die Verantwortung für gesunde Ernährung weiter an uns Verbraucher. Der Kunde als König, Herrscher seiner Speisekammer. Auch Dirk Jacobs vom Branchenverband Food Drink Europe sieht das so. Gutes oder schlechtes Essen gäbe es nicht, nur unausgewogene Ernährung.
We're very fixated.
Als Gesellschaft sind wir häufig fixiert auf einzelne Produkte. Wir urteilen, ob dieses ein gutes oder jenes ein schlechtes Nahrungsmittel ist, ohne unseren Blick zu weiten. Klar ist es besorgniserregend, wenn Menschen schlechte Entscheidungen treffen für sich und ihren Speiseplan. Diese Gruppe muss man ins Visier nehmen. Solange Kunden aber selbst eine informierte Entscheidung treffen können, also ein Etikett lesen, verstehen und sich danach richten können, solange sind wir dort, wo wir hinwollen.
Nein, sagt Gesundheitslobbyist Nikolai Puschkarev. Was wir essen, sei eben gerade keine autonome Entscheidung des Einzelnen.
Dem zugrunde liegt die Unterstellung, wenn du Übergewicht hast, ist das deine Schuld. Eine einfache, prägnante Sichtweise, aber wissenschaftlich überhaupt nicht stichhaltig. Vielmehr ist Übergewicht die natürliche Resonanz auf eine, wie wir das nennen, adipogene Lebensmittelumgebung. Die Antwort darauf sollte nicht sein, Menschen zu belehren, sondern ihre Umgebung muss Anreize setzen für Entscheidungen, die auf lange Sicht besser sind. Für sie selbst, für uns alle, für die Umwelt.
Dass Aufklärung allein nicht genügt, zeigt die Realität. Jahrzehntelangen Gesundheitskampagnen, Schulprojekten und Empfehlungen zum Trotz nehmen Fettleibigkeit und Diabetes weiter zu. Weil unsere scheinbar endlose Auswahl an Lebensmitteln im Supermarkt tatsächlich stark eingeschränkt ist und weil selbst jene Konsumenten, die von sich selbst behaupten, gesünder essen zu wollen, sich an der Ladentheke dann doch häufig anders entscheiden, räumt auch CDU-Agrarpolitiker Norbert Linz ein.
Also neulich gab es wieder eine Umfrage, dass 72% der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit wären, mehr zu bezahlen, wenn zum Beispiel erhöhte Tierwohlstandards praktiziert werden bei der Produktion. Oder zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden im Obstbau. Und tatsächlich sind bisher nur 16% der Verbraucherinnen und Verbraucher bereit, dann auch mehr zu bezahlen. Also diese 56%, die da dazwischen klaffen, diese Lücke von dem, was man sagt, gegenüber dem, was man tatsächlich tut, die müssen wir auflösen.
Gegen die These des mündigen Konsumenten, der eigenverantwortlich entscheidet, was auf seinem Teller landet, kommt schließlich auch Widerspruch aus den Sozialwissenschaften. In einer Gesellschaft, in der Einkommen ungleich verteilt ist, sagt Charlotte Godziewski, sei Ernährung immer auch eine soziale Frage.
Wegen den Ungleichheiten ist es ein bisschen hypokrit zu sagen, dass Leute, die halt nicht viel verdienen, die sollten doch gesundes Obst und Bio oder was auch immer kaufen, weil das nicht möglich ist. Es ist nicht eine Sache von Lebensmitteln billiger zu machen, aber einfach die Kaufkraft besser verteilen, damit jeder etwas Gesünderes sich leisten kann.
Jedes ökonomisierte Nahrungssystem ist ein Paradox, denn nach marktwirtschaftlicher Logik ist für die Hersteller jeder satte Kunde ein schlechter Kunde. Ihr ideales Produkt hingegen macht Spaß und Hunger auf mehr.
Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter.
Mmh.
die richtige Schokolade zwischen den Mahlzeiten.
Denn in der Candy Creme ist Traubenzucker. Der schenkt rasch frische Energie.
Bis zum letzten Schluck.
Coca-Cola.
Gesundes, nachhaltiges und bezahlbares Essen für alle. Für dieses Ziel kann man entweder Gesetze erlassen oder sich auf freiwillige Selbstregulierung der Industrie verlassen. Bert van der Watere plädiert, wenig überraschend, für Letzteres. Er arbeitet für Nestle, den weltgrößten Produzenten von Nahrungsmitteln. Er ist Chefunternehmenssprecher für die Regionen Europa, Nordafrika und den Mittleren Osten.
Europe was already pushing all the member states really to put
Die EU drängt ja ihre Mitgliedstaaten bereits dazu, auf die Unternehmen einzureden. Zum Beispiel, bitte macht Vorschläge, wie wir in 3 bis 4 Jahren die Verwendung von Salz um 10% reduzieren. In unserem Unternehmen haben wir damit schon vor 20 Jahren angefangen und innerhalb der nächsten 3 Jahre verschwinden noch einmal 80.000 Tonnen Zucker aus unserem Portfolio. Das ist eine massive Reduktion.
If you look at the numbers, the reduction is massive.
Das Streben nach Selbstverpflichtung dient der Industrie, harte Regulierung zu vermeiden und sich selbst öffentlichkeitswirksam an die Spitze der Bewegung für mehr Nachhaltigkeit zu setzen. Zum Beispiel das jüngste Verbot von Transfetten oder die Einführung der bunten Nährwert-Farbskala auf Verpackungen. Beides wäre ohne die Zustimmung der Industrie nicht möglich gewesen. Nudging heißt diese Strategie, also wörtlich dem Verbraucher einen kleinen Schubs geben.
Pushing the consumer to something without that he is really realizing.
Den Verbraucher sanft anzuschieben, ohne dass er selbst sein verändertes, gesünderes Verhalten bemerkt. Etwa indem man mit der Zeit langsam den Salz- und Zuckergehalt absenkt und das Produkt damit schon etwas gesünder macht. Oder indem man die Portionen verkleinert. Auf diese Weise nehmen wir bereits heute dem Konsumenten ohne sein Wissen Entscheidungen ab. Würde man ihm das verraten, würde er das natürlich nicht akzeptieren.
Mit diesem Kooperationsprinzip seien grundsätzliche Veränderungen aber nicht zu erreichen, kritisieren Verbraucherschützer.
In manchen Fällen mag Selbstregulierung funktionieren, aber nicht, wenn es um zentrale Gesundheitsziele geht, die bestehenden Geschäftsmodellen entgegenstehen. Man kann von einem Unternehmen nicht verlangen, sich selbst auszupressen und fundamentale Veränderungen von allein zu vollziehen. Wenn da einige freiwillig vorangehen, hurra, aber das ist nicht genug.
Ideen zur harten Regulierung gibt es viele. Zuckersteuer auf Limonaden, Portions- und Packungsgrößen anhand empfohlener Tagesbedarfe, Werbeschranken für Alkohol und Süßigkeiten, transparentere Herkunftsbezeichnungen, auch von Inhaltsstoffen, bis hin zur Eigentumsstreuung von Anbauflächen gegen die Landkonzentration im Besitz von Nahrungsmittelherstellern. Umgesetzt ist davon bisher kaum etwas, beklagt sogar Industrielobbyist Dirk Jacobs.
Es braucht etwas politischen Druck, das hilft, aber es braucht auch die Eigeninitiative von Unternehmen, die einen Absatznutzen erkennen.
Eigentlich müsste man die Verträge neu formulieren oder müsste noch ein paar Passagen zufügen, die da heißen, ja, Ernährung hat auch was mit Umwelt zu tun, hat auch was mit Klima zu tun. Es ist nicht nur sozusagen ein Akt, billig ein Nahrungsmittel herzustellen.
Wenn man im Diskurs immer der Wirtschaftswachstum als Zweck und dann die Gesundheit als Mittel zum Zweck sieht, dann wird man nie eine Vision für Gesundheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit erreichen.
Ich glaube nicht, dass es sehr nachhaltig ist, in Saudi-Arabien einen 50.000-Kühe-Stall zu bauen, dort zu bewässern. Ich glaube, dass es nachhaltiger ist, wenn dort Milchprodukte importiert werden.
Warum leben wir in demokratischen Regierungsformen? Weil Regierungen am Ende da sind, um die Menschen zu repräsentieren, ihre Interessen und öffentliche Güter im weitesten Sinne. Wir müssen darauf bestehen, dass das auch passiert.
Wenn da keine Hunger kommt.
Fachchef! Grüß dich.
Grüß dich.
Was ist denn das?
Das ist gut und das schmeckt gut.
Was wir essen, liegt nicht allein in unserer Macht. Die Politik schreibt unseren Speiseplan mit, genauso wie die Industrie. Doch was auf EU-Ebene beschlossen wird, hängt stark ab von den wirtschaftlichen Interessenlagen der Mitgliedstaaten. Das Ziel muss eine gute und gesunde Ernährung für alle sein. Dafür braucht es das Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte. Und von der ist bisher nicht allzu viel zu sehen.
Eine gute Ernährung für alle. Wie dann wohl das Angebot in unserer Kantine, die im Übrigen gar nicht so schlecht ist, wohl aussähe und vor allem schmeckte? Dieses Feature von Samuel Jakisch bildete den letzten unserer Podcasts in dieser Woche. Michael Springer in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Wir sind am Montag wieder für Sie da und wünschen Ihnen bis dahin ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW.